Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Abend.
Das Leid der Menschen im abgeriegelten Gazastreifen ist ohnehin schon unermesslich. Viele wurden getötet oder verletzt. In den vergangenen Tagen sollen 29 Kinder und ältere Menschen an den Folgen von Hunger gestorben sein. Das meldet heute das palästinensische Gesundheitsministerium. Seit Anfang März hatte Israel alle Hilfslieferungen nach Gaza blockiert, als Druckmittel auf die Terrororganisation Hamas. Nach internationalem Druck auf Israel angesichts der katastrophalen Lage der Menschen dort sind nun wieder erste Laster in Gaza angekommen, wie hier am Grenzübergang Kerem Shalom. Aber es sind viel zu wenige. Und die Frage ist, ob diese Hilfe die Menschen überhaupt erreicht. Sophie von der Tann.
Nach mehr als einem Monat können sie in dieser Bäckerei in Zentralgaza wieder backen. Denn in der vergangenen Nacht haben rund 90 Lastwagen den Süden und das Zentrum des Gazastreifens erreicht, beladen hauptsächlich mit Mehl. Was wir reingebracht haben, reicht definitiv nicht. Aber wir hoffen, dass der Grenzübergang offen bleibt und wir mehr Hilfe nach Gaza reinbringen können. 2,2 Millionen Menschen leben im Gazastreifen. Fast jeder ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. 11 Wochen lang hatte Israel alle Hilfslieferungen nach Gaza blockiert. Erst auf internationalen Druck kündigte Israels Premier Netanyahu an, minimale Hilfe wieder zuzulassen. Aushungern als Kriegswaffe zu nutzen, ist ganz klar ein Kriegsverbrechen. Jedes einzelne Kind in Gaza ist im Moment vom Verhungern bedroht. Und wir hören schreckliche Berichte von vor Ort. Familien müssen fliehen und geben ihren Kindern Tierfutter mit Sand vermischtes Mehl, Blätter, Gras, was immer sie finden, um sie am Leben zu halten. Am Grenzübergang Kerem Shalom kontrollieren israelische Behörden weitere Hilfsgüter. Bis diese bei der ausgehungerten Bevölkerung in Gaza ankommen, kann es dauern. Sie müssen durch Kampfgebiete transportiert werden. Israels Premier Netanyahu besteht weiterhin darauf, dass die Verteilung künftig aber nicht mehr durch die UN, sondern durch eine private Stiftung organisiert wird. Vorgesehen sind rund 5 Verteilzentren, hauptsächlich im Süden, bewacht vom israelischen Militär. Während wir das gesamte Gebiet von Gaza unter unsere Kontrolle bringen, schaffen wir eine sterile Zone im Süden von Gaza, wohin die Zivilbevölkerung für ihre Sicherheit aus den Kampfgebieten evakuiert werden soll. In diesem Gebiet, frei von Hamas, werden die Menschen volle humanitäre Hilfe bekommen. Das Gebiet im Süden ist nahezu komplett zerstört. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass dieser Plan zu Zwangsvertreibungen in den Süden führe und humanitären Prinzipien widerspreche. Außerdem reiche die geplante Hilfe nicht aus. Netanyahu hatte zudem bekräftigt, den Krieg werde er nur beenden, wenn der Trump-Plan umgesetzt werde. Das würde bedeuten, dass die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen vertrieben wird. Menschenrechtsorganisationen sprechen von ethnischer Säuberung.
Zu Israels Vorgehen in Gaza und den ersten Hilfslieferungen seit März hat unser langjähriger Nahostkorrespondent Daniel Hechler vom Südwestrundfunk diese Meinung.
Endlich kommt wieder Hilfe an in Gaza. Mehl, Babynahrung, Medikamente. Viel zu spät allerdings und viel zu wenig nach fast 3 Monaten Blockade mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Mehr als 90% der Palästinenser im Gazastreifen leiden laut UN Hunger. Das Leben Hunderttausender ist in Gefahr, unter ihnen viele, viele Kinder. Ihr Leid ist mittlerweile unbeschreiblich, unerträglich und ein Ende nicht in Sicht. Israels Ministerpräsident Netanyahu will nur ein Mindestmaß an Hilfe zulassen, angeblich, weil die Güter sonst der Hamas in die Hände fallen könnten. Doch dürfen Millionen Zivilisten dafür in eine Hungersnot gestürzt werden? Zeitgleich wird wieder bombardiert, geschossen, vertrieben. Das Ziel der neuen Militäroffensive bleibt dasselbe wie zuvor, die Freilassung der Geiseln, die Zerschlagung der Hamas. Warum aber soll jetzt gelingen, was in fast 20 Monaten nicht gelungen ist? Nach mehr als 50.000 Toten laut UN und einer Schneise der Verwüstung. Israel hat jedes Recht auf Notwehr nach dem entsetzlichen Massaker vom 7. Oktober. Doch die Politik der in Teilen rechtsextremen Regierung Netanjahu hat damit nicht mehr viel zu tun. Es sieht nach Zermürbung, nach Vertreibung einer ganzen Bevölkerung aus. Das aber wäre ein klarer Bruch des Völkerrechts und sollte auch so benannt werden. Gerade weil wir mit Israel so eng verbunden, ja befreundet sind, müssen auch wir klar aussprechen, was viele in Israel nicht anders sehen. So darf es nicht weitergehen.
Die Meinung von Daniel Hechler. Der Mann, der gestern Abend in Washington 2 Menschen erschossen hatte, gab an, aus Solidarität mit den Menschen in Gaza gehandelt zu haben. Seine Opfer, ein junges Paar, das in der israelischen Botschaft gearbeitet hatte. Auch in Deutschland ist die Bestürzung darüber groß. Eines der Opfer besitzt einen deutschen Pass und ist in Bayern aufgewachsen. Der israelische Außenminister macht europäische Länder mitverantwortlich für die Gewalttat, weil es dort eine so wörtlich antisemitische und anti-israelische Aufstachelung gebe. Das Attentat geschah vor dem Jüdischen Museum mitten im Regierungsviertel in Washington, nicht weit entfernt vom Weißen Haus. Gudrun Engel berichtet.
Mahnwache am Tatort. Sie singen für die beiden Opfer. Liebe statt Hass wünschen sie sich. Das junge Paar arbeitete für die israelische Botschaft. Vor dem Jüdischen Museum waren sie gestern Nacht erschossen worden, mitten auf der Straße. Heute werden die Spuren des Mordes beseitigt. Dieses Handyvideo soll den mutmaßlichen Schützen zeigen. Unmittelbar nach der Tat war er in das Museum gegangen und dort festgenommen worden. Dabei hört man ihn "Befreit Palästina" rufen. Am Morgen durchsuchen Einsatzkräfte die Wohnung des 30-Jährigen in Chicago. FBI und Justizministerium stufen den Fall als mögliches Hassverbrechen ein. So etwas darf in unserer Gemeinschaft nicht passieren. Wir müssen zusammenkommen, egal welcher Glaubensrichtung wir angehören. Der Hass muss jetzt aufhören. Antisemitische Gewalt hat in den USA seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Gaza-Krieg stark zugenommen. Antisemitismus ist nicht neu, er ist so alt wie das jüdische Volk. Aber jetzt nimmt er eine neue Form an. Die Person, die diese beiden jungen Menschen erschossen hat, schreit dazu: Befreit Palästina. Er folgt einer politischen Agenda zur Auslöschung des Staates Israel. Fast 8 Millionen Jüdinnen und Juden leben in den USA. Und mehr als 3/4 von ihnen geben an, Angst vor Gewalt und Übergriffen zu haben.
Fragen wir nach bei Gudrun Engel in Washington. Wird dieser Anschlag in den USA denn auch als ein Anzeichen wachsender israelkritischer Stimmung gesehen?
Also zumindest sagen die Behörden, sie ermitteln jetzt in Richtung Hasskriminalität, weil der Mann ja mehrfach Free, Free Palestine, also Befreit Palästina, gerufen hat. Und man deshalb sagt, es gibt also Anzeichen, dass das der Anlass für seine Tat ist. Ganz bestätigt hat man das noch nicht, aber man ermittelt in diese Richtung. Und Studien zeigen eben auch, dass über die Hälfte der jüdischen Bevölkerung hier jetzt gesagt hat, sie haben ihre üblichen Lebensroutinen verändert, weil sie Angst haben vor Gewalt und vor Übergriffen, weil man eben sieht, dass die Anzahl der Übergriffe hier deutlich nach oben gegangen ist. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 9.300 Übergriffe oder Attentate auf jüdische Einrichtungen verzeichnet. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner steht felsenfest an der Seite Israels. Es gibt nur eine kleine, aber eben sehr laute Gruppe, die sich für Palästina einsetzt. Die Anzahl der Menschen hier im Land, die zu den sogenannten Arab Americans gehört, sind 3,5 Millionen Menschen, aber die meisten von denen verhalten sich ruhig.
Aber es gab ja an den Universitäten auch immer wieder pro-palästinensische Proteste, oder?
Ja, vor allem an den Universitäten in New York, in Columbia und auch in Harvard. Und das allerdings alles noch unter der Regierung Biden. Seit Trump im Amt ist, hat das sehr deutlich abgenommen, weil Trump eben gesagt hat, zum einen, er kürzt Mittel an diesen Universitäten und zum anderen, weil er auch Studierende schon hat festnehmen lassen. Ganz neu von heute ist jetzt die Meldung, dass in Harvard ab sofort keine Visa mehr ausgestellt werden sollen für ausländische Studierende. Das sind immerhin 6.800, ein Viertel der Studierenden dort. Und man sagt eben auch, das hätte mit der Bekämpfung von Antisemitismus zu tun.
Gudrun Engel, Dankeschön nach Washington. Da gehen wir direkt weiter nach Israel zu Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, wie sind die Reaktionen denn in Israel auf das Attentat in Washington?
Ja, die Menschen hier sind schockiert, auch Politiker zeigen sich entsetzt. Netanyahu nannte den Terroranschlag als einen schrecklichen antisemitischen Mord und hat angekündigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an israelischen Botschaften weltweit erhöht werden. Auch Israels Staatspräsident Herzog sprach von einem verabscheuenswürdigen Akt des Antisemitismus und des Hasses.
Israel steht ja international wegen der katastrophalen Zustände im Gazastreifen in der Kritik. Welche militärische Strategie verfolgt die Regierung Netanyahu jetzt im Gazastreifen? Und ist die Befreiung der Geiseln nach wie vor oberstes Ziel?
Also das erklärte Ziel ist, den Gazastreifen dauerhaft einzunehmen. Die palästinensische Bevölkerung soll den Gazastreifen verlassen, soll von dort im Prinzip vertrieben werden. Und Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner, die wollen wieder israelische Siedlungen im Gazastreifen bauen. Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist laut Umfragen dafür, dass der Krieg endet. Aber vor allem aus Sorge um die Geiseln. Da geht es weniger um das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und sie werfen Netanyahu vor, diesen Krieg nur aus politischen Gründen weiterzuführen, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern, weil seine rechtsextremen Koalitionspartner drohen, die Regierung zu verlassen, wenn der Krieg nicht weitergeht. Und Netanyahu hatte zuletzt in Interviews selbst zugegeben, dass die Befreiung der Geiseln nicht das wichtigste Kriegsziel ist.
Mhm. Dankeschön, Sophie von der Tann nach Tel Aviv. Ja, damit kommen wir zum nächsten weltpolitischen Schauplatz und der liegt in den Rocky Mountains im schönen Ferienort Banff. Die klare Bergluft kann der neue Bundesfinanzminister allerdings nicht zum mal richtig kurz durchatmen nutzen, denn beim Treffen der G7-Finanzminister ging es gestern und heute in Kanada eher darum, Berge zu versetzen und endlich Bewegung zu bringen in den Zollstreit mit den USA. Lars Klingbeil ist erst vor gut zwei Wochen ins Amt gekommen und muss nach der Hiobsbotschaft gestern aus Deutschland, nämlich der 0% Wachstumsprognose, nun dafür sorgen, dass es wirtschaftlich international nicht gefährlich bergab geht. Aus Kanada, Nicole Konert.
Hände schütteln, viel lächeln, sich vorstellen. Finanzminister Klingbeil ist jetzt der Neue in der Runde der G7-Finanzminister im kanadischen Banff. Arbeit gibt es genug. Klingbeils Mission, dem amerikanischen Finanzminister gut zureden, Lösungen im Handelsstreit mit den USA finden. Der Weg dorthin noch unklar, die Gespräche geheim.
Wir wollen mit den USA eine gemeinsame Lösung hinbekommen. Alle Zahlen zeigen ja auch, dass diese Streitigkeiten rund um die Zölle Arbeitsplätze auf der amerikanischen und der europäischen Seite gefährden.
Die Wirtschaft bleibt erstmal unter Druck. Derzeit gilt in der EU ein Zollsatz von 25% für Produkte aus der Stahl- oder Automobilindustrie. Ob und wann auch für andere Waren höhere Zölle kommen, unklar. US-Präsident Trump, unberechenbar. Das sieht auch Bundesbankchef Nagel und warnt.
Wir sehen, welche Abstrahleffekte diese Zollstreitigkeiten haben können. Und wir dürfen nicht wieder in so eine Situation reingeraten.
Und weit weg in Kanada belastet Klingbeil aber noch eine Nachricht. Die deutsche Wirtschaft schwächelt weiter. Ein Nullwachstum, sagen die Wirtschaftsweisen voraus. Klingbeil hat nicht viel Zeit, seinen Platz unter den anderen Finanzministern zu suchen. Auch er muss jetzt einfach funktionieren.
Und kurz vor dem Abflug des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers zurück nach Deutschland konnte ich vorhin noch im kanadischen Banff mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Tag.
Sie haben da im Moment salopp formuliert ja wirklich viele große Baustellen und dann gestern auch noch die Prognose des Nullwachstums für Deutschland, auch wegen der US-Zölle. Konnten Sie da inzwischen konkret etwas erreichen bei Ihrem Amtskollegen Bessent?
Wir hatten hier ein sehr gutes erstes Kennenlerngespräch. Wir haben verabredet, dass wir weiterreden, dass wir uns zeitnah auch in Washington treffen werden. Und ich habe schon die Wahrnehmung, dass auch auf der amerikanischen Seite jetzt immer deutlicher wird, wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Die Unsicherheit auf den Märkten, die Unsicherheit im internationalen Handel ist da. Das gefährdet die Wirtschaft auf beiden Seiten, das gefährdet Arbeitsplätze. Und das klare Signal hier beim G7-Treffen ist, wir müssen Lösungen finden und das muss jetzt schnell passieren.
Geschichte. Sie sprechen die Schnelligkeit an. Im Moment zahlen die Europäer ja bereits neue US-Zölle, aber Deutschland und die EU erheben noch keine. Wie lange wollen Sie das noch hinnehmen?
Ich habe hier klargemacht, dass unsere Hand ausgestreckt ist, dass wir Lösungen mit den Amerikanern finden wollen. Das ist auch mein Anspruch, dass wir die transatlantische Zusammenarbeit, egal wie schwierig das ist, gerade stärken und dass wir das immer wieder auch betonen und deutlich machen. Und klar ist aber auch, wir müssen uns vorbereiten, falls es nicht zu Lösungen kommt. Nur das ist wirklich eine schlechte Alternative. Wir wissen, dass dann die wirtschaftlichen Entwicklungen auf beiden Seiten gefährdet sind, dass Arbeitsplätze gefährdet sind. Und das ist auch das, was ich hier immer wieder deutlich gemacht habe. Die Hand ist ausgestreckt. Wir wollen Lösungen. Wir sind aber auch vorbereitet, wenn es nicht zur Lösung kommt.
Auch die Unterstützung der Ukraine war ja ein Thema jetzt bei den G7 in Kanada, ist wahrscheinlich immer noch Thema bei Ihnen. Deutschland hat weitere Hilfe versprochen, die USA nun auch?
Es ist deutlich geworden im Gespräch mit dem ukrainischen Finanzminister, dass die Unterstützung ungebrochen weitergeht. Das bedeutet, dass alle auch finanzielle Mittel weiter zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig ist klar geworden, dass alle nochmal den Druck auf Putin auch erhöhen wollen, dass es jetzt zu einer Waffenruhe kommt, dass das Leid der Menschen in der Ukraine beendet wird. Und das ist ein klares Signal der Geschlossenheit, auch des gemeinsamen Vorgehens im Rahmen der G7. Und das ist ein wichtiges Signal, sowohl für die Ukraine als auch an Wladimir Putin. Und ich bin dankbar, dass wir diesen gemeinsamen Weg hier auch verabredet haben. Das ist ja nicht immer klar, auch wie die USA sich da verhalten. Aber ich kann für hier nur sagen, hier gab es die Geschlossenheit, hier gab es das deutliche Signal der Solidarität mit der Ukraine. Und das ist wichtig, dass das hier vom G7-Treffen noch ausgeht.
Außenpolitisch ein weiteres großes Thema heute ist ja das Attentat auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington und gleichzeitig die verheerende humanitäre Lage in Gaza. Der israelische Außenminister wirft Europa nun eine Mitverantwortung am Mord in Washington vor und spricht von, Zitat, antisemitischer und anti-israelischer Aufstachelung. Ein berechtigter Vorwurf?
Nein, das ist kein berechtigter Vorwurf. Das ist grausam und tragisch, was gestern in Washington passiert ist, dass dort zwei jüdische Mitbürger Opfer eines Anschlags wurden, einer ja auch mit einem deutschen Pass, und alles deutet auf einen antisemitischen Anschlag hin. Und das ist eine Verpflichtung, die wir in Deutschland haben, dass jüdisches Leben geschützt wird und dass wir auch immer wieder überprüfen, was wir noch mehr machen können. Und gleichzeitig haben wir die Debatte über die humanitäre Situation im Gazastreifen. Und ich finde, auch da müssen wir deutlich sein und müssen klar machen, dass es eine Erwartung an die israelische Regierung gibt, dass die humanitäre Hilfe zugelassen wird, dass sie ermöglicht wird, dass das Leid auch der Zivilbevölkerung, gerade auch von Kindern im Gazastreifen beendet wird. Und ich finde, wir müssen beide Dinge deutlich betonen. Wir müssen deutlich betonen, dass jüdisches Leben geschützt wird und dass wir da in der Verpflichtung sind. Und gleichzeitig auch, dass die Situation im Gazastreifen, dass es eine humanitäre, schwierige Situation ist, dass es dort die Unterstützung geben muss. Und ich finde, wir müssen aufpassen in der politischen Diskussion, dass wir beides nicht miteinander vermengen.
Ja, wegen dieser verheerenden Lage in Gaza üben viele EU-Länder scharfe Kritik an Israel. Steht Deutschland weiter uneingeschränkt an der Seite Israels?
Klar ist doch, dass diese Eskalationsspirale, die wir gerade erleben, auch in Israel und in Gaza, dass die ihren Ursprung im 7. Oktober hat, dieses grausame Attentat, das da verübt wurde. Und deswegen hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung. Nur die Messlatte ist das Völkerrecht. Und wir sehen doch an vielen Stellen, dass das wirklich unter Druck kommt. Wenn wir die humanitäre Situation im Gazastreifen sehen, wenn wir sehen, dass wir dort kurz vor einer Hungerkatastrophe sind, dann ist es richtig, dass jetzt Deutschland, dass andere Staaten auch den Druck auf Israel erhöhen, dass man klar macht, die humanitäre Hilfe muss gewährleistet werden. Es muss gewährleistet werden, dass Menschen, die dort leiden, auch geholfen wird. Und das alles, finde ich, kann Deutschland auch klar machen. Das machen die anderen Verbündeten auch auf europäischer, auf internationaler Ebene klar. Das ändert aber nichts daran, dass wir solidarisch zum Staat Israel stehen und dass wir als Deutschland auch eine ganz besondere Verantwortung haben, natürlich aufgrund unserer Geschichte. Aber ich finde, gerade unter Freunden muss man auch das offene Wort suchen, wenn es zu einer solchen Situation kommt.
Sagt der deutsche Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und während der Vizekanzler sich mit den G7-Finanzministern getroffen hat, war Bundeskanzler Merz heute in Litauen zum sogenannten Aufstellungsappell deutscher Soldaten in dem baltischen Land. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Pistorius. 5000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sollen dort bis 2027 werden. Es ist das erste Mal, dass Deutschland eine Kampfbrigade in dieser Stärke im Ausland stationiert. Und zwar sehr nah an der Ostflanke der NATO. In Rukla und Rudninkai, nicht weit entfernt von Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad. Aus Litauen berichtet Stefan Stuchlik.
Um sie soll es eigentlich gehen. Die Soldatinnen und Soldaten, die künftig für die 45. Panzerbrigade dienen. Das Protokoll aber lässt gerade einmal 10 Minuten für ein Gespräch mit Bundeskanzler und Verteidigungsminister zu. Sogar beim Gruppenfoto muss es schnell gehen. Das schwere Gerät, das die Bundeswehr heute wegen des besonderen Tags auf den Kathedralenplatz in Vilnius stellt, zeigt aber bereits, wie robust der Einsatz hier ist. Leos, Pumas, Panzerhaubitzen, mindestens 4 Milliarden Euro wird das Material am Ende kosten. Eine Auseinandersetzung mit Russland scheint möglich.
Die gesamte Truppe der Panzerbrigade 45 ist noch nicht da, aber sie wird dann Ende 27 hier voll aufgestellt sein. Und dann haben wir hier eine Masse an Soldaten, halt, die was dagegen bringen kann.
Was aber passiert, bis die Brigade steht? Was 2023 im litauischen Pabrade geübt wurde, eine Feldschlacht gegen Russland, scheint im Moment unwahrscheinlich. Ausschließen will so ein Szenario aber niemand. Vilnius erwartet, dass Deutschland dann an der Seite Litauens steht, sagt heute der Präsident. Heute ist ein historischer Tag und der Tag steht für die Verantwortung, gemeinsam zu handeln. Die Geschwindigkeit, mit der Litauen Straßen, Schulen und Kindergärten für die neue deutsche Brigade baut und Kasernen stellt, zeigt vor allem die Besorgnis im Land. Die Orte, an denen die Deutschen leben und arbeiten sollen, sind wenige Kilometer von der russischen bzw. belarussischen Grenze entfernt. Vor diesem Hintergrund haben auch die Worte des Bundeskanzlers eine andere Bedeutung.
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit.
Der glanzvolle Appell heute verdeckt die Probleme, die auch die Bundeswehr mit diesem Einsatz hatte. Das Geld scheint mit der neuen Regierung verfügbar und es scheint auch so, als ob mit den neuen finanziellen Prämien sich genügend Soldatinnen und Soldaten für die Brigade finden werden. Sicher ist es nicht. Der Verteidigungsminister, der noch unter Kanzler Scholz die Idee für den Einsatz hatte, sagt heute, er sei stolz und zuversichtlich. Die Stärkung der NATO-Ostflanke, die Aufstellung dieser Brigade, ist ein Ausdruck der Zeitenwende. Und lassen Sie mich betonen, Abschreckung und Verteidigung sind Deutschlands Top-Prioritäten. Höchste Priorität für die Bundeswehr, das klinge gut, aber so ganz könne man das noch nicht glauben, sagen uns Soldaten. Minister und Kanzler habe man das nicht gesagt, dazu sei leider keine Zeit gewesen.
Und weitere Nachrichten des Tages hat Susanne jetzt für uns.
In nahezu allen Bereichen der polizeilichen Arbeit besteht einer neuen Studie zufolge das Risiko von Diskriminierungen. Forschende der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht analysierten dafür verschiedene Bereiche polizeilichen Handelns. Bei Personenkontrollen kann es demzufolge zum Beispiel vorkommen, dass Menschen aufgrund von Herkunft, Alter oder Geschlecht häufiger kontrolliert werden. Bei der Aufnahme von Strafanzeigen oder Notrufen bestehe ebenfalls das Risiko von Diskriminierung. Im ersten Relegationsspiel für die Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg 2:2 getrennt. In der ersten Halbzeit hatte der Zweitligist aus dem Saarland bereits 2:0 geführt, bevor Bundesligist Heidenheim den Rückstand in der zweiten Hälfte aufholen konnte. Das Rückspiel in Elversberg findet am Montag statt. In Norwegen ist ein 135 Meter langes Containerschiff auf Grund gelaufen und das direkt neben einem Wohnhaus. Die Havarie ereignete sich am Morgen im Trondheimfjord. Das Haus wurde nicht beschädigt, auch die Schiffsbesatzung blieb unverletzt. Das Containerschiff soll bei Flut in tiefere Gewässer geschleppt werden. Warum es auf Grund lief, ist noch unklar.
Die Garage. Für manche einfach nur ein praktischer Platz, um das Auto abzustellen. Für andere aber schon seit Jahrzehnten weit mehr. Fluchtpunkt, Werkstatt, Ideenschmiede und eine Verlängerung des eigenen Wohnzimmers. In der DDR war eine Garage nicht selten ein eigener Mikrokosmos. Hier entstanden komplexe Gemeinschaften. Ja, und 36 Jahre nach dem Mauerfall werden es immer weniger dieser Kultboxen. Und so gibt es den einen oder die andere, die diesen Ort bewahren wollen. Gerrit von Petersdorf war mittendrin in Strausberg in Brandenburg und hat Garagenfans getroffen.
Schrauben am Wochenende oder nach Feierabend, extrem wichtig für Marco Blechschmidt und Christian Mette. Sie sind froh, dass sie eine Garage haben.
Hier kann ich alles machen und es ist halt was anderes wie zu Hause vor dem Fernseher sitzen und puzzeln. Ne?
Ja, dass es halt nicht nur Arbeit und Zuhause gibt, sondern auch noch den dritten Ort, wo man runterkommt, sich entspannt. Das ist es ja auch meistens.
Dritter Ort? Klaus Linke versteht, was damit gemeint ist. Garage als weiterer Lebensort. Er kommt aus Köln und hat sein Herz an die alten DDR-Garagen verloren. Sie sind für ihn ein Kulturgut, das geschützt werden muss, denn nach und nach verschwinden die riesigen Garagenkomplexe aus Ostdeutschland. Seine Gegenoffensive hier in Strausberg? Es soll eine Art kulturelles Begegnungszentrum entstehen, dafür wirbt er.
Also ich habe jetzt ein Konzept, dass wir dieses Ganze als Kulturhof umwandeln. Mhm. Also mit Werkstätten, mal ein Bierchen zusammen trinken, Flohmarkt.
Ein Kölner also, der für DDR-Garagen kämpft.
Klaus ist ja ein Wessi, ne?
Klaus ist ja, ein Wessi, ja.
Da kann ich alles für.
Dem bringen wir das Schrauben auch noch bei.
Blechi hat ja zu mir gesagt, so, ich bin ja jetzt schon länger wie 15 Jahre hier, also bin ich Ossi ehrenhalber.
Ja, fast eingebürgert.
Also, ja, fast eingebürgert.
Der 85-jährige Werner Langner hat seine Garage kurz nach der Wende bekommen. Es ist ein Ort, an dem es ihm einfach gut geht. Eine Art Refugium, erzählt er.
Das ist immer das Wochenende, wo man sich so ein bisschen freuen tut, ja. Zu Hause fällt in die Decke auf den Kopf, wa? Und so.
Ja.
Tut ein bisschen Musik hören. Ich will eine Flasche Bier trinken in Ruhe. Ja, naja, was soll man machen, wa?
Ja. Pavel Sionel braucht die Garage für Holzarbeiten.
Das ist egal. Normalerweise ich möchte das machen für Fisch trocken, Fisch trocken machen. Dann trocken Fisch kann essen. Schmeckt gut. Mit Bier.
Pavel Sionel, wie einige andere auch, sind erst seit kurzem auf diesem riesigen Gelände. Rund 500 Garagen gibt es hier in Strausberg am Flugplatz. Vorher hatten sie einige Kilometer entfernt ihre Garagen jahrzehntelang bis Dezember. Dann hatte ein Unternehmer das Gelände gekauft und schickte die Kündigungen raus. Für viele brach eine Welt zusammen.
Ich war, seitdem wir hier unseren Garagen beide leer räumen mussten, war ich jetzt nicht mehr hier. Und mein Mann wollte jetzt heute auch nicht hier sein, weil das sind ja alles Erinnerungen.
Das war da ein bisschen mehr wie nur eine Garage. Das war da halt.
Ja, das war Datsche. Familie. Also war eigentlich, haben wir uns alle untereinander gut verstanden,
ja,
und
super.
Haben auch Kaffee getrunken, ne?
Ja, bei Pavel
Geburtstag,
zum Beispiel.
Geburtstag, ja, oder Geburtstag bei Pavel, ja.
Und es wurde repariert, Tor an Tor. An den Autos war immer etwas. Das Garagengelände war und blieb auch eine Art Tauschbörse für Ersatzteile.
Sag mal, hast du die Sicherung? Ich brauch die Sicherung.
Kannst du dir einen Stuhl aufklappen, einen Tisch und einen Kaffee trinken?
Oder und?
Was? Ja, haben wir gemacht.
Naja, hab ich doch auch gemacht. Ja. Ist doch los. Ich hab mir da schon mal gefreut, die Sorge drauf. Ja.
Nun also der Neustart auf dem neuen Gelände. Einen Garagenverein gibt es schon und die Hoffnung, dass der alte Gemeinschaftsgeist wieder auflebt.
So bestimmte Sachen muss man entweder erhalten oder wieder aufleben lassen, ja, damit einfach die Menschen mehr miteinander zu tun haben und nicht unbedingt Unsummen an Geld ausgeben müssen in ihrer Freizeit, sondern was Sinnvolles tun.
Die Garagen, nicht immer schön, aber oft eine Herzensangelegenheit, das erste Auto, das Zusammensein. Mehr braucht es nicht.
Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters oder eben der Betrachterin. Aber sie wollte, dass man Kunst nicht nur sehen, sondern auch spüren kann. Lygia Clark. In ihrer Heimat Brasilien war sie berühmt, auch für ihre Aktionskunst, für den sogenannten Neokonkretismus. Dafür, dass wir den jetzt auch bei uns entdecken können, könnte seit heute Abend eine besondere Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie in Berlin sorgen. Über die Ausstellung und was es bedeutet, wenn das klassische Museumsmotto "Bitte nicht berühren" so gar nicht gilt. Markus Rehr.
Nur an dünnen Fäden verbunden und doch eins. Kollektiver Körper heißt dieses Werk. Eigentlich sollen die Besucher es erschaffen, so hätte Lygia Clark das gewollt, erzählt ihre Enkelin. Hier führen Künstler es auf. Alles sollte erlebt werden. Sie hat nichts nur fürs Aufführen gemacht. Das Wichtigste ist das Erleben. Lygia Clark wird 1920 in Brasilien geboren, beginnt zunächst mit Malerei. Ab den 50er Jahren dann wächst ihre Kunst allmählich von der Leinwand in den Raum. Clark wird Mitbegründerin des brasilianischen Neokonkretismo. Das meint, die sinnliche Kunsterfahrung des Betrachters steht im Mittelpunkt. Schließlich entstehen die Bichos, kleine Tiere zum Fühlen und Falten. In der Neuen Nationalgalerie stehen neben den Originalen auch Repliken. Die anzufassen ist ausdrücklich erwünscht. Eines der vielleicht experimentellsten Werke in der Ausstellung heißt Kannibalismus. Clark lässt die Teilnehmenden gewissermaßen das Innere einer in ihrer Mitte liegenden Person essen. Sie wollte, dass die Leute sich fühlen, als wären sie eine primitive, nicht rationale Form, die nur gefüttert werden muss. Zur Eröffnung heute Abend gibt es den Tunnel. Zwei sollen sich durch diesen Schlauch aneinander vorbeizwängen. Ein von Clark gewollter Verweis auf den Geburtskanal.
Das ist eine Veränderung durch Kunst, die auch nicht immer angenehm ist, aber sie war trotzdem der Meinung, dass man gestärkt daraus hervorgeht.
Und ich glaube, das ist
und
auch
was genau, mitnimmt.
Genau, und das ja. ist, glaube ich, das Wichtige, ja. dass man eben wirklich auch diese Erfahrung, diese sinnliche Erfahrung im Museum macht.
Sinnliche Erfahrungen, die gibt es bei Lygia Clark reichlich. Und aufgeschlossenes Publikum heute Abend offenbar auch.
Tja, und wir sind ein aufgeschlossenes Publikum für die Wetteraussichten, Carsten. Wie wird's?
Was soll ich sagen? Wir werden das Wetter morgen sinnlich erfahren können, denn es wird ähnlich wie heute, vor allem in der Nordhälfte unseres Landes. Dort wird es nämlich ähnliche Wolken geben, wie diese hier heute aufgenommen über dem Unterharz von Thorsten Brehme. Eine Regenschauerwolke. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir zwischen der Wolkenbasis und der Erdoberfläche das hier. Das ist der fallende Regen. Übrigens auf dem höchsten Berg des Harzes, auf dem Brocken, da hat es heute sogar geschneit. Schauen wir uns mal die Regenschauer des heutigen Nachmittags und Abends an. Hier im Norden Deutschlands zum Teil waren Gewitter dabei. Es gab Sturmböen, es war kalt. In Hamburg heute Nachmittag nur 5 bis 6 Grad unter diesen Schauern. Wir sehen aber auch, die lassen gerade nach. Und auch der Dauerregen, der den ganzen Tag herunterkam am Alpenrand, auch der lässt nach. Der spielt morgen keine Rolle mehr. Dort wird es nur wenige Schauer geben. Und diese Regenschauer bilden sich morgen im Verlauf des Tages aber erneut fast an gleicher Ort und Stelle. Und dann gibt es am Wochenende eine Wetterumstellung. Wir werden eine Westwind-Wetterlage bekommen. Es wird wechselhafter und dennoch, die Temperaturen gehen nach oben. Denn diese Schauer, die wir heute hatten, die stehen im Zusammenhang mit einer kalten skandinavischen Luftmasse. Von der verabschieden wir uns im Verlauf der nächsten Tage. Die Temperaturen steigen wieder auf über 20 Grad an. Aber aktuell bleibt es erstmal noch kalt und in der Nacht oftmals in der Mitte sternklar, im Norden wenige Schauer. Morgen tagsüber wird sich hier, wie schon gesagt, die Schauer- und auch Gewitteraktivität erneut verstärken. Das gilt für die gesamte Nordhälfte Deutschlands. Im Süden gibt es nur noch wenige Regenschauer am Alpenrand. Die Temperaturen heute Nacht liegen überall im einstelligen Bereich. Auf dem Brocken im Harz, auf der Schmücke im Thüringer Wald oder auf dem Fichtelberg im Erzgebirge kann es leichten Frost geben. -1 Grad, sonst +1 bis +9 Grad. Und morgen ziemlich gleich verteilte 13 bis 17 Grad. Und dann kommt das Wochenende mit der Wetterumstellung. Und die beginnt am Samstagnachmittag im äußersten Westen. Hier kommen die ersten atlantischen Regenwolken heran. Davor ist es erstmal lange trocken am Samstag. Am Sonntag breiten sich diese atlantischen Regenwolken auch Richtung Osten aus. Dann gibt es höchstens im Westen noch ein paar Gewitter und zwischendurch drei Sonnenstrahlen. Das Ganze bei etwas wärmeren 16 bis 21 Grad.
Dankeschön, Carsten. Ja, das waren sie schon, unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht's weiter mit Satire und Comedy.
Erst bei Dieter Nuhr und anschließend in der Caroline Kebekus Show.
Ja, und wir verabschieden uns für heute. Morgen begrüßt sie hier Ingo Zamperoni. Tschüss.
Tschüss.